Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns und los geht's. Ihr Lieben, heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, das eher wieder in die Trauma-Richtung geht, und zwar um die Dissoziation. Viele wissen nicht, dass sie dissoziieren, und deswegen möchte ich heute mal diese Folge rein dem Thema der Dissoziation widmen. Und ich hoffe, auch wenn du mit diesem Begriff vielleicht noch nichts anfangen kannst, dass du diese Folge trotzdem gefunden hast und vielleicht auch aufgrund meines Titels auf diese Folge aufmerksam geworden bist. Viele wissen nicht, dass Dissoziation auch den Ursprung bereits bei der Geburt oder in frühen Kinderjahren haben kann. Deswegen ist es so wichtig, auch mal darüber aufzuklären, was genau Dissoziation ist, was die Ursachen dafür sind und wie du vor allem auch merkst, ob du davon betroffen bist. Ich versuche es mal einfach zu erklären und dann gehen wir weiter vor. Da wird es dann vielleicht ein bisschen komplexer, aber ich versuche es ja wie immer so einfach wie möglich zu erklären. Dissoziation ist ein anderes Wort für Spaltung oder Auseinanderfallen, kann man sagen. Also es ist das Gegenteil von Assoziation. Und Dissoziation ist immer ein Vorgang, bei dem etwas, was eigentlich zueinander gehört oder zusammengehört, auseinanderfällt. Das heißt, ein psychischer Vorgang, der eigentlich zusammengehört, zerfällt in Einzelteile, kann man sagen. Ja? Das hat aber nichts mit einer Spaltung wie jetzt bei Schizophrenie zum Beispiel zu tun. Also aus unserem Gesamterleben fällt quasi was heraus und ist nicht mehr voll bewusstseinsfähig, kann man sagen. Dissoziation ist nichts, was einfach so passiert. Also Dissoziation ist ein Bewältigungsmechanismus, der eben vor allem dazu dient, dass wir traumatische Erlebnisse oder unerträgliche Situationen, Konflikte erträglicher für uns machen. Also dabei geht es um Erlebnisse, die wirklich so belastend sind, also traumatisierend sind, dass sie von unserem Alltagsbewusstsein nicht integriert werden können. Na, das ist so dieses, ich halte es nicht aus, es ist so schlimm, dass ich es im Kopf sozusagen nicht aushalten kann. Also Dissoziation ist ein psychischer Bewältigungsmechanismus, man kann auch Abwehrmechanismus dazu sagen, der eben genau dazu dient, ganz unerträgliche Gefühle, auch Körperempfindungen, Erinnerungen abzuspalten. Und das Ziel ist eben, eine Situation erträglich zu machen, sprich auch überleben zu können. Wenn du dir jetzt denkst, nee, das trifft auf mich auf gar keinen Fall zu, ich bitte dich trotzdem, die Folge zu Ende zu hören, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich wusste ganz lange nicht, dass ich dissoziiere. Das ist eben das Problem, man merkt es nicht. Also man hat schon immer so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich an irgendwas nicht richtig erinnern oder ich habe mich nicht gespürt, aber das Problem ist ja, in dem Moment merken wir das ja nicht. Also wir merken ja nicht, dass wir uns gerade nicht spüren. Das kommt erst mit der Zeit. Meistens auch, wenn wir dann professionelle Begleitung haben und vielleicht auch besser aus so einer Metaebene betrachten können, dann, also so war es bei mir, dann fällt uns das eigentlich erst auf, dass wir dissoziieren. Dissoziation ist vorwiegend eine Störung des Bewusstseins, kann man also sagen. Alle Menschen dissoziieren mehr oder weniger. Also es gibt auch eine gesunde Form von Dissoziation, wenn wir so alltägliche Dinge einfach ausblenden, vor allem wenn es Gefühle sind oder Wahrnehmungen, die uns unangenehm sind. Aber eine Dissoziation als Störung sozusagen beginnt da, wo diese Abspaltungen uns im täglichen Leben einschränken. Also wenn wir dann eben unseren Körper nicht mehr spüren, Körperempfindungen nicht mehr spüren oder wirklich merken, dass uns Erinnerungen fehlen oder dass wir einfach komplett abschalten. Ja, teilweise, wenn es einen Trigger gibt, wir einfach, ich sage immer, das ist so wie so ein Trance-Zustand schon fast. Also man ist zwar irgendwie noch da, aber eigentlich auch nicht. Jetzt gucken wir uns mal den Vorgang von einer Dissoziation genauer an. Also eine traumatische Situation, eine Situation, die als ausweglos empfunden wird. Und das vorherrschende Gefühl ist eben das Gefühl der Angst. Ja, also bei schweren Traumatisierungen die Angst vor dem Sterben, der Vernichtung. Und genau diese Angst gilt es dann eben irgendwie erträglich zu machen. Das sind Stresssituationen und solche Stresssituationen versetzen unseren Organismus in eine Aktivierung, ja, indem es dann um Kampf oder Flucht geht, indem wir auch abwechseln zwischen Kampf und Flucht. Und beide Stressreaktionen zielen ja immer darauf ab, diese Situation zu bewältigen. Also wir wollen ja raus aus dieser Situation oder uns wehren. Und das Besondere, wie ihr ja vielleicht schon wisst, an traumatischen Situationen, in der dann dieser Mechanismus der Dissoziation einsetzt, ist eben, dass beide Möglichkeiten nicht bestehen. Also es gibt weder die Möglichkeit zur Flucht noch die Möglichkeit, in den Kampf zu gehen. Wenn wir jetzt noch Kinder sind, ist die Wahrscheinlichkeit also sehr hoch, ja, dass wir weder die eine noch die andere Möglichkeit hatten. Es gibt selbstverständlich auch Traumata im Erwachsenenalter, bei denen man auch nicht die Möglichkeit hat, zu flüchten oder zu kämpfen. Aber in der Kindheit ist die Wahrscheinlichkeit eben noch höher, weil wo sollen wir denn hinflüchten und gegen wen sollen wir denn kämpfen? Ja, es ist ja schlichtweg nicht möglich. Was passiert dann also, wenn das nicht passieren kann? Wir wollen trotzdem diese Fluchtbewegung ausführen, aber wir tun das dann in unserer Wahrnehmung, also indem wir quasi aus unserem Körper heraustreten, dass wir uns wie ein außenstehender Beobachter empfinden, als würden wir über den Dingen schweben. Und dann erleben wir eben Teile unseres Körpers so, als wären die nicht zugehörig. Das kann auch im schlimmsten Fall immer der Schmerzreduzierung dienen. Also wenn etwas so schmerzhaft ist, auch körperlich schmerzhaft, unerträgliche Körperempfindungen, ja, das bringt dann diesen Moment der Rettung. Also die Dissoziation hilft uns sozusagen, diese unerträgliche Angst, diese Schmerzen ja, auszublenden. Langfristig gesehen schafft das ja aber wirklich Probleme in unserem Leben. Ja. Und dann entwickeln sich Symptome, die natürlich dann auch unter diesem Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung oder komplexen posttraumatischen Belastungsstörung klassifiziert sind. Und typische Merkmale sind dann eben die Flashbacks, also das Wiedererleben von Trauma, dass wir uns betäubt fühlen, vielleicht auch gleichgültig gegenüber anderen Menschen sind, wir Vermeidungsverhalten zeigen, selbstverständlich wie immer auch in Beziehungen, dass plötzlich Angst, Panik oder auch Aggression durchbrechen kann, dass wir uns übererregt, also immer übererregt fühlen und übermäßig schreckhaft sind und häufig eben auch Depressionen oder Suizidgedanken. Das heißt, es kommt zu andauernden Persönlichkeitsveränderungen nach solchen Extrembelastungen. Und in der Persönlichkeit eines Menschen merkt man das dann eben, dass man sehr misstrauisch der Welt gegenüber ist, man sich oft auch sozial zurückzieht, man hat so ein Gefühl der Leere, Hoffnungslosigkeit, ja, ist chronisch nervös, gestresst und man fühlt sich einfach entfremdet. Also eine der wichtigsten Ergebnisse der Forschungen, ja, ist, dass das menschliche Gehirn unter solchen extremen Stressbelastungen, Situationen anders arbeitet als in Situationen, ich sag mal, mit einem normalen Stress. Normalerweise arbeiten in unserem Hirnstamm immer zwei Systeme zusammen, also der Hippocampus und die Amygdala. Die sind sozusagen für die Stressverarbeitung besonders bedeutsam. Und die beiden brauchen wir, dass wir Erinnerungen speichern können, sodass wir auch wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, dass wir das auch zeitlich einordnen und gegebenenfalls jemandem wieder erzählen können. Anders ist es aber bei Trauma. Ja. Also immer, wenn das Stressniveau so hoch ist, dass wir uns als hilflos empfinden. Deswegen sagt man ja auch immer, Trauma ist was Subjektives, weil man kann das wirklich nicht über einen Kamm scheren. Und da schaltet sich unser Hippocampus-System ab. Also der Hippocampus ist vor allem für diese zeitliche Einordnung, für Zusammenhänge zuständig. Und die Amygdala arbeitet ja selbstständig und dann auch in diesen Momenten selbstständig weiter. Also jetzt ist es so, ja, dass die Amygdala sich dann nur mit diesen Teilen der Erfahrung beschäftigt, die, ja, ich sag mal, am brennendsten sind, ja, oder am gefährlichsten sind. Also das sind die Momente, die ganz heftig Angst, Schmerzen und unangenehme Gefühle erzeugen. Und genau das wird von unserer Amygdala gespeichert, zusammen mit diesen Emotionen, Empfindungen. Aber dann eben, weil der Hippocampus sozusagen ausfällt unter diesem enormen Stress, ohne jeglichen Zusammenhang, also ohne Vernetzung mit unserem Sprachzentrum. Ja, das erklärt jetzt auch, wie es eigentlich zu Flashbacks kommen kann, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Also das ist auch die Erklärung, warum Menschen, die traumatisiert sind, sich oft nicht an Dinge erinnern oder eben nur lückenhaft, ja, oder so Bruchstücke nur sich erinnern. Und eben auch, warum Menschen, die Trauma erlebt haben, immer wieder erleben, dass bestimmte Trigger, also Geräusche, Gerüche, Körpererinnerungen, Angst, ja, kann das auch sein, wirklich heftig Panik auslösen können. Ja, also richtig, richtige Panikattacken, Herzklopfen, Atemnot, Übelkeit, Schwindel und auch Schmerzen. Und wir durchleben dann diese traumatische Erfahrung immer wieder und zwar so, als würde es eben gerade passieren. Was dann fehlt, ist der zeitliche und räumliche Zusammenhang, ja, sowie auch der ganze Kontext zu der traumatischen Situation. Wenn diese Zusammenhänge da wären und man wüsste, das ist jetzt eine Erinnerung an ein ganz weit zurückliegendes Ereignis, das ist abgeschlossen und ich muss mich nicht mehr bedroht fühlen, ja, dann würde das ja nicht passieren. Also dann würde es ja nicht zu diesen Flashbacks kommen. Diese abgespaltenen Anteile sind aber im Gedächtnis wie eingefroren. Also die verändern sich nicht, sie werden immer wieder einfach ausgelöst, ja, durch diese Reize. Das können äußere, aber auch innere Reize sein, die uns dann an dieses Trauma erinnern. Ja, und jetzt haben viele bestimmt wieder im Kopf, Mensch, Trauma, das muss ja wieder irgendwas ganz Schlimmes gewesen sein. Irgendein Schocktrauma, ein Unfall, Krieg und so weiter. Nee, ist es eben nicht. Also das kann es sein, aber es ist eine andere Form von Trauma. Und das, was wir bei Entwicklungs- und Bindungstrauma erleben, ist genauso ein Trauma. Und wenn ich eine schwere Operation als Kind hatte, ne, und da irgendwas passiert ist, zum Beispiel ich aus der Narkose aufgewacht bin, plötzlich während der OP und Schmerzen gespürt habe oder irgendwas derart, dann ist das auch eine traumatische Erfahrung. Und da kommen wir eben gleich noch dazu. Aber ich will noch mal betonen, dass ihr jetzt nicht abschalten sollt, weil ihr denkt, nee, Trauma ist ja immer was ganz, ganz Schlimmes. Und das würde ich ja merken, wenn sowas passiert. Das merken wir eben nicht. Und vor allem in Beziehungen hast du es vielleicht schon festgestellt, dass bestimmte Aussagen oder Verhaltensweisen deiner Partner dich so stark triggern. Und woher soll das sonst kommen? Ja, wenn du nie eine derartige Erfahrung gemacht hast, ist es schlichtweg unmöglich, dass dich das so stark triggert, ja, dass das so viel Panik in dir auslöst. Das geht gar nicht. Also da muss irgendwas gewesen sein. Ja. Und wir können es aber in diesem Moment nicht zuordnen und deswegen ist für uns klar, ja, das ist der Partner oder das ist die Partnerin. Ja. Dem kann ich nicht vertrauen, der kann ich nicht vertrauen. da stimmt irgendwas nicht. Das ist eben immer das Problem, das wir dann später bei Bindung haben. Wenn du jetzt ganz offensichtlich merken würdest, bei einem bestimmten Geräusch oder wenn das Wetter sich verändert oder du einen bestimmten Geruch in der Nase hast, dann bekomme ich immer Panik. Ja? Dann sage ich jetzt mal, dann hast du ja keinen Menschen, auf den du das beziehen kannst. Dann ist dir vielleicht klar, okay, da stimmt irgendwas nicht. Oder bei bestimmten Berührungen. Aber es gibt eben so viele Situationen, vor allem zwischenmenschlich, bei denen wir das nicht merken und auch nicht zuordnen können. Es ist wichtig zu erwähnen, dass auch bereits einmalige traumatische Erlebnisse zu dissoziativen Störungen führen können. Menschen, die eben besonders früh in ihrem Leben oder auch über längere Zeiträume traumatisiert worden sind, die haben sich aus dieser Not heraus immer wieder durch Dissoziation gerettet. Ja, das ist ein Schutz, das ist eine Schutzfunktion. Und dann eben auch im späteren Leben, vor allem auch in Situationen, die nicht mehr so bedrohlich sind, also da, wo es überhaupt nicht mehr notwendig wäre. Man weiß auch, dass kleine Kinder besonders gut dissoziieren, auch sehr oft dissoziieren. Und das hängt eben damit zusammen, dass der Hippocampus erst ab 12 Jahren voll ausgebildet und funktionsfähig ist. Ja, ist ja auch ein ganz spannender Fakt. Und wenn wir jetzt mal diese ganzen Zusammenhänge ansehen, ja, dann wundert es auch einen nicht sonderlich, ja, dass es häufig zu Fehldiagnosen kommt oder dass Dissoziation gar nicht erkannt wird. Die häufigsten Fehldiagnosen sind dann eben Depressionen oder irgendwas Psychosomatisches, Angststörungen, Panikstörungen und dann aber natürlich auch Persönlichkeitsstörungen wie Borderline beispielsweise. Viele haben dann lange Wege hinter sich, ja, bis dann letztendlich erkannt wird, dass sie dissoziieren oder eben sogar eine dissoziative Störung haben. Und es gibt so ein paar Hinweise. Das sind eben Amnesien, also Erinnerungslücken. Dann, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, diese Trance-Zustände, dass wir uns nicht richtig bewegen können, ja, also Störungen der Bewegung und auch unserer Sinneseindrücke, ja, ohne dass es eine organische oder körperliche Ursache gibt. Wenn wir eben Empfindungsstörungen haben, also Dinge teilweise gar nicht spüren, wenn wir uns selbst nicht richtig wahrnehmen oder unser Selbsterleben gestört ist, also dieses, ich habe das Gefühl, ich stehe immer neben mir, dann können es auch unerklärliche Krampfanfälle sein, also auch wieder ohne organische Ursache. Dann ganz allgemein die Körperwahrnehmung ist gestört oder kann gestört sein. Und natürlich die schwerste Form von einer, ja, dissoziativen Störung ist die Existenz von zwei oder mehr Persönlichkeiten in einer Person. Das ist dann die dissoziative Identitätsstörung. Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen und Dissoziation ist jetzt auch mittlerweile durch viele Untersuchungen eindeutig belegt worden und es ist auch nachgewiesen, dass auch je nach Stärke der Traumatisierung, also wie heftig ein Trauma war, auch ja, der Zusammenhang mit den Erinnerungslücken da ist. Also je heftiger ein Trauma ist, umso stärkere Erinnerungslücken haben wir. Und Kindheitstrauma zum Beispiel führt auch zu häufigeren und schwereren dissoziativen Störungen als Trauma im späteren Lebensalter. Bei den Menschen, die eine Dissoziationsstörung Diagnose haben oder hatten, haben eben über 80% berichtet, dass sie physische Gewalt erlebt haben. Dann fast 90% haben sexualisierte Gewalt erlebt. Und Vernachlässigung waren über 50%. Und die restlichen, es waren 2%, haben keine Traumatisierung durch die Eltern oder Umgebung erlebt. Das ist echt traurig. Ja. Also da merkt man wieder mal, wie unsere Kindheitserfahrungen uns wirklich langfristig prägen. Und diese 2%, haben eben zum Beispiel als Kinder die Erfahrung gemacht, dass sie während einer Operation aufgewacht sind, wie ich es vorhin schon erzählt habe, weil die Narkose nicht ausgereicht hat. Und da kam es dann zur ersten Spaltung. Und da haben sie sich eben vor diesen Angstgefühlen gerettet und vor den Schmerzen selbstverständlich auch. Also durch diese Trance, ja, durch diese tiefe Trance wird dann eben dieses Geschehen, was eigentlich gerade wirklich passiert, wie hinter so eine Barriere gepackt. Und dann kommt es zur Spaltung zwischen unserem normalen Bewusstseinszustand und der Erinnerung an die traumatische Situation. Für den Moment ist das ja eine durchaus hilfreiche und auch kreative Lösung, ja, unseres Gehirns. Aber in der Folge ist es eben dauerhaft eine Situation, dass wir zwar keine Erinnerung haben, ja, die ist wie verschlossen hinter einem abgespaltenen Fragment, aber die Folge ist eben, dass dieses Fragment immer wieder durch bestimmte Trigger ins Bewusstsein geschwemmt wird. Durchleben wir immer wieder Teile dieser Erfahrung, eben Angst, Schmerzen, kann auch Ekel sein, kann auch Wut sein. Also für Betroffene ist es sehr dramatisch, ja, wenn sich dann daraus ja auch wirklich Verhaltensweisen entwickeln, die uns das Leben sehr schwer machen. Ja. Und im schlimmsten Fall, wenn wirklich eigenständige, ich sag mal, Persönlichkeitsanteile entstehen, ja, die dann ganz eigene Emotionen, auch Verhaltensweisen haben können. Es ist ein überaus wirksames Überlebensmuster und das merkt man dann später, wenn es wirklich diese Persönlichkeitswechsel gibt, die uns dann davor schützen, dass wir wieder überflutet werden mit diesem Gefühl der Hilflosigkeit, weil es gibt ja ständig Reize in unserem Alltag, das ist ja das Problem. Wir selber merken das aber nicht. Und meistens führen ja dann sowas wie Panikattacken, Depressionen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Zwänge dazu, dass wir dann letztendlich Hilfe suchen. Fragst du dich sicherlich auch, okay, was soll ich denn jetzt tun oder wie geht man denn an diese ganze Sache ran? Also viele möchten ja eben diese Erinnerungen hinter den Barrieren lassen und möchten eben natürlich weiterhin ihre Seele schützen. Deswegen ist dieser Mechanismus ja überhaupt entstanden. Das ist aber keine dauerhafte Lösung, weil Heilung kann immer nur stattfinden, wenn wir diese abgespaltenen Teile von uns, diese Anteile, gegebenenfalls auch verschiedene Persönlichkeiten, Persönlichkeitsanteile integrieren können. Das heißt, solange die Dissoziation, ja, und diese Amnesie und die Erfahrungen noch voneinander getrennt sind, kann ein traumatisches Ereignis nicht als Geschichte gesehen werden. Also dann können wir das auch körperlich, emotional nicht zusammenbringen. Und das ist eben die Voraussetzung für die Integration immer, also auch bei anderen traumatischen Erfahrungen, also immer bei traumatischen Erfahrungen. Das heißt, dass er das Ereignis zu einer neutralen Erinnerung zu machen und dieses typische, wo war der Start, wie ist es verlaufen und wie ging es zu Ende, erst dann und auch wenn wir uns in der Situation anders erleben, uns nicht hilflos erleben, dann können wir unser Trauma erst verarbeiten. Ja? Also dann gelingt es sozusagen, diesen zersprungenen Spiegel zusammenzusetzen. Und ja, dafür braucht man Therapie. Und zwar auch eine strukturierte Therapie, die sehr, sehr wichtig ist. Eine Traumatherapie vor allem. Kommt man auch nicht weiter mit Entspannungstechniken oder sowas oder Atemübungen oder mit autogenem Training. Also auch mit Medikamenten kommt man dann nicht weiter. Ja. Viele fühlen sich dann nach der Psychotherapie sogar noch schlechter. Ja, das gibt es auch. Deswegen gibt es ja mittlerweile eine Traumatherapie, die ganz speziell dafür entwickelt worden ist. Die sollte man bitte auch in Anspruch nehmen. Keine Verhaltenstherapie, keine Tiefenpsychologie oder irgendwelche analytischen Dinge. Also wirklich Menschen, die auf Trauma spezialisiert sind. Da gibt es ja immer verschiedene Methoden, aber wichtig ist, dass man eine Traumatherapie in Anspruch nimmt. Ich weiß auch, dass es das Problem gibt, dass es eben keine Plätze gibt, dass man viel zu lange warten muss. Und zum Übergang kann ich eben immer nur empfehlen, dass ihr euch jemanden sucht, wie jetzt zum Beispiel mich, ja, jemand, der traumainformiert ist, auch genau weiß, worauf er achten muss, der jetzt nicht anfängt, ja, die klassische Traumatherapie mit euch durchzuführen, aber eben weiß, wie man euch stabilisieren kann in dieser Phase, weil das ist die Phase 1 einer jeden Traumatherapie. Das ist immer Stabilisierung. Also es geht darum, dass ihr euch erstmal wieder stabil fühlt. Natürlich nutzt man in der Traumatherapie auch Techniken aus der Verhaltenstherapie und der analytisch-tiefenpsychologischen und auch Körpertherapie. Aber die Herausforderung ist ja immer, dass wir einmal unser explizites Gedächtnis haben, das eben unserem Bewusstsein zugänglich ist und auch mit der Sprache vernetzt ist. Und dann gibt es noch unser implizites Gedächtnis, das eben dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Und das ist auch immer meistens dieses Bewusstsein, von dem ich spreche, an das man erstmal rankommen muss, sozusagen. Und das geht eben alleine überhaupt nicht. Ja? Das ist nicht möglich, weil das wird eben eher schlagartig ausgelöst durch Trigger. Und da kommen eben diese Inhalte ohne zeitlichen Zusammenhang wieder hoch. Und ja, deswegen brauchen wir für eine erfolgreiche Therapie wirklich auch eine tragfähige, gesunde therapeutische Beziehung. Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man eben weiß, womit man es da zu tun hat und wo man auch aufpassen muss. Diese Stabilisierungsphasen finden auch oft in Gruppen zum Beispiel statt. Nicht immer, aber eben oft. Und da geht es dann eben vor allem darum, diese Selbstfürsorge wieder zu lernen, dann auch die Beziehungsfähigkeit wieder zu lernen, einen sinnvollen Alltag zu strukturieren und eben auch Kontrolle über gewisse Situationen zu bekommen, die eben Angst auslösen oder einen richtig mit Angst überfluten. Und das ist das, was man sehr gut auch außerhalb einer klassischen Therapie, ja, machen kann, wenn man eben diesen Platz noch nicht hat, weil die nächsten Phasen bei der Traumatherapie ist dann eben dieses, dass man sich erstmal von dem Traumamaterial, nennt man das, distanziert und dann wird das aber auch nochmal durchgearbeitet. Und dann findet die Integration statt sozusagen. Aber diese erste Phase der Stabilisierung, die ist super wichtig, die kann auch sehr lange dauern. Und da lernt man eben auch Techniken, um sich zu regulieren. Und die eigentliche Integrationsarbeit ist dann eben diese Integration von diesen abgespaltenen Erinnerungen. Ja. Und das erfolgt immer schrittweise. Also ich möchte dich jetzt nochmal ermutigen, wenn du dich hier wiedererkannt hast, selbstverständlich, dann such dir auf jeden Fall Hilfe. Wie gesagt, es muss nicht immer gleich eine Therapie sein. Wenn das jetzt gerade nicht möglich ist, du keinen Platz bekommst, dann denk immer dran, die erste Phase ist die der Stabilisierung. Also es geht erstmal darum, dass es dir besser geht, dass du überhaupt weißt, was da so passiert und wie du dich gut um dich kümmern kannst und auch um deine Beziehungen, ja, gut kümmern kannst. Also auch wieder Kontakt zu deinem Körper zu bekommen. Und das Endziel ist immer, dass wir als Betroffene eben nicht mehr von diesen alten Bildern, ja, Fragmenten getriggert, überwältigt werden, dass uns das, also dass das keine Kontrolle mehr über uns hat, sondern dass wir eben selbst das Ganze als Geschichte sehen können und auch die Erfahrungen, die dazugehören, letzten Endes ja in unserer Hand liegen und wir das endlich als Erinnerung abhaken können. Ich sende dir jetzt ganz viel Kraft, von wo auch immer aus du zuhörst, und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann!